Dies ist der Audiofile 5 der Vorlesung Internationale Strafrechtshilfe. Gehen Sie in der PowerPoint-Präsentation auf Folie 15 beim Kapitel Römisch 3, Ziffer 4.1. Die wichtigsten innerstaatlichen Rechtsquellen der Schweiz haben wir bereits im Audiofile 4 genannt, nämlich das Rechtshilfegesetz IRSG und die zugehörige Verordnung IRSV. Für die kleine Rechtshilfe mit den USA ist außerdem das Bundesgesetz zum Rechtshilfevertrag mit den USA zu nennen, BGRVUS. PowerPoint Folie 16. Die Lex Mubarak SRVG haben wir bereits im Audiofile 1 behandelt, bei der Problematik der Einziehung von Potentatengeldern. Diese Gesetzgebung gelangt subsidiär zum Rechtshilferecht zur Anwendung. Folie 17. Prozessweg und Rechtsmittelverfahren der Strafrechtshilfe in der Schweiz sind nicht nur im IRSG geregelt. Für den Beschwerdeweg ans Bundesstrafgericht in Bellinzona ist auch das Strafbehördenorganisationsgesetz des Bundes zu beachten, StBOG. Für den Weiterzug ans Bundesgericht gilt das Bundesgerichtsgesetz BGG. Die inländischen Bestimmungen regeln die eigene Behördenzuständigkeit, das interne Rechtshilfeverfahren im ersuchten Staat, etwa die Anordnung von strafprozessualen Zwangsmaßnahmen und auch die Rechtsmittelwege in der Schweiz als ersuchten Staat. Und schließlich ist auch noch das schweizerische Strafprozessrecht bei der Rechtshilfe von Bedeutung. Die eidgenössische StBO ist anwendbar auf Zwangsmaßnahmen, die von kantonalen Behörden rechtshilfeweise vollzogen werden oder auch von der Bundesanwaltschaft bei deren Zuständigkeit für Zwangsmaßnahmen und Schlussverfügungen. Das Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht schließlich ist anwendbar, wenn eine Verwaltungsbehörde des Bundes, zum Beispiel die eidgenössische Steuerverwaltung oder die Oberzolldirektion, in Rechtshilfesachen direkt Zwangsmaßnahmen anordnet. PowerPoint Folie 18, Römisch 3, Ziffer 4, 2, Stufenbau und Bedeutung der Rechtsquellen. Wie spielen nun das innerstaatliche Rechtshilferecht und die von uns entwickelten völkerrechtlichen Normen zusammen? Wie ist ihr Rangverhältnis? Im Völkerrecht gilt der Grundsatz, dass Staatsvertragsrecht dem abweichenden innerstaatlichen Recht grundsätzlich vorgeht. Dies wird auch in Artikel 1 Absatz 1 des Schweizerischen Rechtshilfegesetzes IRSG ausdrücklich erwähnt. Im Rechtshilferecht ist nun allerdings dem Zweck der jeweiligen Normen besondere Rechnung zu tragen. Das Rechtshilferecht soll die internationale Verbrechensbekämpfung erleichtern. Daher gilt im Rechtshilferecht das sogenannte Günstigkeitsprinzip. Das bedeutet, internationale Rechtshilfeverträge gehen zwar dem nationalen Recht vor, das nationale Rechtshilferecht bleibt jedoch anwendbar, sofern es sich für die Gewährung von Rechtshilfe günstiger auswirkt, falls es also rechtshilfefreundlicher ist. Das in der Bundesgerichtspraxis entwickelte Günstigkeitsprinzip gilt aber nur für das materielle Rechtshilferecht, das heißt für die Rechtshilfevoraussetzungen. Den international anerkannten Grundrechten nach BV, EMRK, UNOPAC II, UNO-Folterschutzkonvention und so weiter kann das Günstigkeitsprinzip hingegen nicht entgegengehalten werden. Die Grundrechte sind immer zu beachten. Wo es völkerrechtlich nicht ausdrücklich anders geregelt ist, gilt für das interne Rechtshilfeverfahren im ersuchten Staat, also für die Zuständigkeit der eigenen Behörden, für die zulässigen Untersuchungshandlungen, für die Rechtsmittelvorschriften, das jeweilige interne Landesrecht. Die Untersuchungshandlungen, die rechtshilfeweise erfolgen, richten sich grundsätzlich nach den strafprozessualen Bestimmungen des ersuchten Staates. Weiter bei PowerPoint-Präsentation Folie 19, Römisch 4. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf einige wichtige Prinzipien und Problemschwerpunkte der internationalen Strafrechtshilfe. Bereits bei der Abgrenzung der internationalen Rechtshilfe gegenüber anderen Rechtsgebieten, das war im Audiofile 3, haben wir gesehen, dass das Rechtshilfeverfahren kein Strafprozess ist. Im Strafprozess dreht sich ein wichtiger Teil des Rechtsstreites um die Abklärung des Sachverhaltes. Was ist genau passiert? Lassen sich die Tatbestandsmerkmale und die übrigen Strafbarkeitsvoraussetzungen auf tatsächlicher Ebene nachweisen? In einem Strafverfahren stellen die Parteien Beweisanträge und sie plädieren spätestens an der Hauptverhandlung zum Beweisergebnis. Im Rechtshilfeverfahren wird der Sachverhalt nicht wie in einem Strafverfahren ausführlich abgeklärt. Es geht hier nicht um die Prüfung von Schuld und Strafe, sondern um die Frage, ob der ersuchte Staat den Ersuchenden in dessen Strafverfahren unterstützt, indem er ihm zum Beispiel Beweismittel zukommen lässt, den Beschuldigten ausliefert, stellvertretend verfolgt oder gestützt auf ein ausländisches Strafurteil eine Sanktion vollzieht. Und trotzdem muss auch das Rechtshilferecht ein Mindestmaß an Sachverhaltsklarheit verlangen. Man muss sich schon vor Augen führen, dass es auch bei der Rechtshilfe regelmäßig um schwere staatliche Eingriffe gegen Betroffene geht. Verfolgte, die ans Ausland ausgeliefert werden sollen, werden regelmäßig in Auslieferungshaft versetzt. Der Fall Polanski, den ich Ihnen im Audiofall 1 geschildert habe, stellt also nicht die Regel dar. Die Auslieferungshaft hat die gleichen schweren Konsequenzen wie Untersuchungshaft. Sie kann ebenfalls Wochen und Monate dauern, bis das Auslieferungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Aber auch bei der sogenannten kleinen Rechtshilfe geht es oft um schwere Eingriffe. Von den strafprozessualen Zwangsmaßnahmen, die rechtshilfeweise vollzogen werden, können auch Dritte, also nicht direkt Beschuldigte, betroffen sein. Zum Beispiel werden Bankinformationen erhoben und an ausländische Behörden weitergegeben. Das Bankgeheimnis ist aufgehoben, wenn die Voraussetzungen der Rechtshilfe erfüllt sind. Oder es werden Zwangsmaßnahmen verfügt zur Sicherung von Beweismitteln oder einzuziehenden Vermögenswerten. Bankkonten werden gesperrt, Guthaben beschlagnahmt, es werden Hausdurchsuchungen oder Telefonüberwachungen rechtshilfeweise angeordnet. Schwere Eingriffe dieser Art in die Grundrechte der Betroffenen können sich nur rechtfertigen, wenn jedenfalls ausreichend belegt ist, dass der ersuchende Staat einigermaßen schwerwiegende Straftaten verfolgt. Dabei soll das Rechtshilferecht unzulässigen Beweisausforschungen durch ausländische Behörden einen Riegel schieben. Das heißt, unter dem Deckmantel der Rechtshilfe soll keine Wirtschaftsspionage oder eine rein fiskalische Ausforschung unter Umgehung der entsprechenden Verfahrensregeln erfolgen können. Das Schweizer Rechtshilferecht verlangt daher als zentrale Voraussetzung das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit. Folie 19, Römisch 4, zweitens. Was bedeutet nun beidseitige Strafbarkeit oder Doppelstrafbarkeit im Rechtshilferecht? Das Verhalten, das im ersuchenden Staat Gegenstand der Strafuntersuchung bildet, muss sowohl im ersuchenden als auch im ersuchten Staat zumindest strafbar sein. Je nach Rechtsquelle, die anwendbar ist, werden nun aber unterschiedliche Anforderungen an die Strafbarkeit verlangt. Auslieferung nach dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen zum Beispiel verlangt ein Mindestmaß an Schwere der untersuchten Straftat, die in der gesetzlichen Strafandrohung zum Ausdruck kommt. Das Auslieferungsabkommen mit den USA enthält sogar einen abschließenden Katalog von Delikten, die eine Auslieferung rechtfertigen können. Für die kleine Rechtshilfe, Beweiserhebungen und so weiter sind die Anforderungen etwas weniger hoch. Je nach Rechtsquelle stellen sich bei der beidseitigen Strafbarkeit noch spezifische Fragen, Beispiel europäisches Geldwäschereiübereinkommen. Geldwäscherei setzt nach schweizerischem Strafrecht das Vorliegen eines Verbrechens als Vortat voraus oder eines qualifizierten Steuervergehens. Zur Tatbestandsmäßigkeit gehört also eine Vortat, zum Beispiel Betrug oder Terrorismusfinanzierung, Steuerbetrug. Bei einem Rechtshilfeersuchen wegen mutmaßlicher Geldwäscherei, zum Beispiel an Geldern, die auf einem Schweizer Bankkonto liegen, möchte der ersuchende Staat den Geldwäschereiverdacht aber erst untersuchen, und zwar genau mit Hilfe der beantragten Beweismittel aus der Schweiz. Hier stellt sich die Frage unter dem Gesichtspunkt der beidseitigen Strafbarkeit: Muss der ersuchende Staat nun bereits näher darlegen, worin die verbrecherische Vortat der mutmaßlichen Geldwäscherei besteht? Oder genügt bereits der Nachweis von geldwäschereiverdächtigen Finanztransaktionen? Diese Frage ist in Lehre und Rechtsprechung umstritten. Bei der Prüfung der beidseitigen Strafbarkeit setzt sich der Rechtshilferichter also mit Straftatbeständen und Strafdrohungen auseinander. Bei Auslieferungsersuchen gestützt auf das europäische Auslieferungsabkommen ist zu prüfen, ob die strafbaren Handlungen sowohl nach dem Recht des Ersuchenden als auch nach demjenigen des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens einem Jahr bedroht sind. Damit der Rechtshilferichter prüfen kann, welcher Tatbestand und welche Strafdrohung überhaupt in Frage kommt, muss er nun aber wissen, welcher Sachverhalt maßgeblich ist für die Subsumption. Die strafrechtliche Subsumption unter einen gesetzlichen Tatbestand setzt einen konkreten Lebenssachverhalt voraus. Also eine Geschichte, wer hat wann, unter welchen Umständen was getan. In einem Strafverfahren hätten wir dafür den sogenannten Anklagesachverhalt, der für die Subsumption maßgeblich ist, soweit er bewiesen werden kann. Bei der Rechtshilfe haben wir regelmäßig noch keinen Anklagesachverhalt. Meistens ist nicht einmal die Untersuchung abgeschlossen. Was genau passiert ist, soll ja gerade erst über die Rechtshilfe, nämlich mit Informationen und Hilfeleistungen aus dem Ausland, abgeklärt werden. Was heißt das nun für die beidseitige Strafbarkeit? Auf welcher Tatsachenbasis hat der Rechtshilferichter die doppelte Strafbarkeit zu prüfen? Reichen einfach bloße Behauptungen des ersuchenden Staates aus? Wie weit muss der ersuchende Staat seine Sachverhaltsdarstellung bereits mit Beweisen belegen? Muss etwa der Rechtshilferichter des ersuchten Staates eigene Beweisabklärungen treffen, wenn der Verfolgte den Sachverhalt bestreitet? Was passiert, wenn die Sachdarstellung im Ersuchen noch relativ lückenhaft ist oder gewisse Widersprüche enthält? Bis zu einem gewissen Grad ist das oft unvermeidlich. Regelmäßig ist die Strafuntersuchung im Ausland ja noch in einem frühen Stadium, also der Sachverhalt ist noch nicht ausführlich abgeklärt und lässt noch diverse Fragen offen. Hinzu kommt, dass das Rechtshilfeersuchen ausländischer Staaten regelmäßig in eine schweizerische Amtssprache, also eine Amtssprache des ersuchten Staates, übersetzt werden muss, etwa aus dem Englischen, Russischen, Spanischen und so weiter. Umso mehr können hier Übersetzungsfehler und weitere Unklarheiten auftreten. Rechtshilfedossiers können in der Praxis auch insofern ziemlich anspruchsvoll sein. Was passiert im Rechtshilfeverfahren, zum Beispiel bei einer Auslieferung, wenn der Verfolgte sogar geltend macht, er könne ein Alibi vorweisen? Der Rechtshilferichter im ersuchten Staat kann ja nicht ein eigenes Strafverfahren durchführen. Die Strafuntersuchung ist im Ausland hängig. Die ausländische ersuchende Behörde kennt die Untersuchungsakten und ist mit dem Straffall betraut. Mit diesen Fragen werden wir uns noch näher befassen bei der Analyse unseres Übungsfalles, den Sie ebenfalls auf meiner Webseite finden. Wir werden dort auch das Verfahren anschauen und gewisse prozessuale Fragen vertiefen, etwa die Legitimationsvoraussetzungen für das Ergreifen von Rechtsmitteln. Bei der Lösung des Übungsfalles werden wir auch die Voraussetzungen der typischen Zwangsmaßnahmen, namentlich bei der akzessorischen Rechtshilfe, unter die Lupe nehmen. Für die übrigen zentralen Grundsätze und Problemfelder der internationalen Strafrechtshilfe, die für die Lösung ihrer Hausaufgaben relevant werden können, sollten Sie noch gezielt die Praxis des Bundesgerichtes und die Literatur konsultieren. Eine Literaturliste und ausgewählte Publikationen, die Sie direkt herunterladen können, finden Sie ebenfalls auf meiner Webseite. Wenn Sie zum Beispiel zum Grundsatz der Spezialität nähere Informationen benötigen, auf Folie 19 ist das Punkt Römisch 4 viertens, werden Sie in den angegebenen Lehrbüchern entsprechende Kapitel finden. Ein Bundesgerichtsurteil zum Grundsatz der Spezialität ist zum Beispiel das Urteil 1a.76/2003. Im Auslieferungsrecht ist den Menschenrechten und Grundrechten noch in ganz besonderem Ausmaß Rechnung zu tragen, etwa wenn die Strafverfolgung im Ausland politisch motiviert erscheint oder wenn die Auslieferung an ein Land zu prüfen ist, in dem die Rechtsstaatlichkeit oder die Menschenrechtssituation problematisch erscheint. Einen diesbezüglichen Anwendungsfall finden Sie zum Beispiel in BGE 134, Römisch 4, 156. Für Ihre weiteren Recherchen und Ihre Falllösungen im Selbststudium wünsche ich Ihnen viel Erfolg und möglichst spannende Erkenntnisprozesse. Audiofile 5, Ende.